Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und dazu begrüßt sie Claudia van Laak. Bei mir hier im Studio beim Schwesterprogramm des Deutschlandfunks, also bei Deutschlandfunk Kultur im Berliner Funkhaus, begrüße ich Evelyn Zupke, die Bundesbeauftragte für die SED-Opfer. Sie ist fast auf den Tag genau ein Jahr im Amt. Und genau in diesem Funkhaus, in dem wir gerade das Interview der Woche führen, befand sich früher der RIAS, also der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und die DDR-Bürgerrechtlerin Evelyn Zupke, sie hat mir gerade ihre RIAS-Erinnerung erzählt. Frau Zupke, welche ist das denn?
Ja, meine RIAS-Erinnerung ist folgende, dass ich mich immer daran erinnere, dass wir am 7. Mai 1989 den Wahlbetrug nachgewiesen haben als Weißenseer Friedenskreis. Und ich erinnere mich daran, dass am 8. Mai 1989 morgens um 7 Uhr ich den RIAS angemacht habe und gehört habe, oppositionelle Gruppen in Ostberlin haben den Wahlbetrug nachgewiesen. Und das erzähle ich öfter mal und ich bekomme immer noch Gänsehaut bei der Erinnerung an diesen Moment, weil das war so ein schöner Moment.
Sie haben jetzt Ihren ersten Jahresbericht, Frau Zupke, vorgelegt und gesagt, die Schatten der Diktatur reichen weit, sehr viel weiter, als alle nach Mauerfall und Vereinigung glaubten. Wissen wir denn genau Bescheid über die tatsächliche materielle Lage der früher Verfolgten, über ihre Gesundheit, ihre Krankheiten, die Belastungen, unter denen sie bis heute leiden? Es gibt ja keine bundesweite Erhebung dazu.
Es gibt keine bundesweite Erhebung dazu, aber natürlich gibt es verschiedene Dinge, aus denen wir Schlüsse ziehen können. Zur sozialen Lage würde ich zuerst die Studie nennen, die die Brandenburger Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im letzten Jahr herausgebracht hat. Die zeigt, dass über die Hälfte der Betroffenen von SED-Repressionen an der Grenze zur Armutsgefährdung lebt. Das ist die materielle Seite. Das kann man jetzt nicht eins zu eins hochrechnen, aber es gibt doch ein gewisses Indiz dafür, wie es insgesamt aussieht. Und das sind auch persönliche Erfahrungen, die ich in diesem Jahr gesammelt habe, wenn ich mit Opferverbänden oder mit einzelnen Betroffenen im Gespräch war, wo man durchaus natürlich immer wieder wahrnimmt und hört, wie es den Menschen geht. Und die gesundheitliche Lage, das ist natürlich ein Thema, was damit reinspielt und was ich als besonders dramatisch bezeichnen würde, weil wir haben ja eben die Situation, dass die allermeisten Menschen bei der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden scheitern und da besteht eben großer Handlungsbedarf, weil das geht mir wirklich jedes Mal ans Herz, wenn ich die Geschichten höre, was diese Menschen erleiden und erdulden mussten und dann durch diese Verfahren, die wir eben derzeit noch haben, die teilweise Jahre, manchmal 10 bis 12 Jahre dauern und auch dann nicht unbedingt positiv eben beschieden werden, nochmal erleiden müssen, retraumatisiert werden. Das ist etwas, was wir absolut nicht hinnehmen können. Und das finde ich auch ganz schlimm, weil die Opfer natürlich, die Diktatur ist jetzt über 30 Jahre her, viele Menschen waren damals schon nicht mehr so jung, die Leute sterben natürlich auch. Und das ist eben auch nicht nur eine traurige Rechnung, sondern auch etwas Tragisches, dass man auch sagen muss, dass viele Opfer und Opfergruppen sagen, wenn die Politik sich nicht beeilt, dann brauchen wir das auch nicht mehr, dann brauchen wir das alles nicht mehr.
Frau Zupke, Sie sind ja jetzt ein Jahr im Amt und in diesem ersten Jahr, da ging es zunächst einmal darum, überhaupt arbeitsfähig zu werden, Ihre Stellen zu besetzen. Aber gleichzeitig trudelten ja schon täglich Briefe ein, E-Mails von SED-Opfern. Gibt es da Fälle, gibt es da auch Begegnungen, wo Sie besonders beeindruckt waren? Also vielleicht auch Sachverhalte, die Ihnen neu waren, die Sie noch nicht kannten in diesem ein Jahr?
Also vieles, was ich in dem Jahr erfahren habe, war für mich neu. Vielleicht nicht immer von der Überschrift her. Natürlich wusste ich, dass es Opfer gab, dass es Repressionen gab, dass es Jugendwerkhöfe gab, dass es das Frauenzuchthaus ohne Eck gab, dass es die vielen anderen Gefängnisse wie Bautzen, Cottbus, den Roten Ochsen, Hohenschönhausen gab. Aber was tatsächlich dort die Menschen erleiden und erdulden mussten, das habe ich natürlich in einzelnen Erzählungen noch viel mehr erfahren, als ich zum Beispiel letztes Jahr in Hoheneck gewesen bin, beim Frauenkongress der Hoheneckerinnen, das Schweigen brechen. Da habe ich gelernt, was hieß das Schweigen brechen? Dass manche Menschen erst nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten darüber sprechen können, was sie erleben mussten. Und manche können es nie. Also das war etwas, damit muss man natürlich umgehen. Also das sind natürlich dann auch Geschichten, die einen sehr berühren und auch in der täglichen Arbeit erreichen mich täglich Briefe mit ganz verschiedenen Inhalten. Ganz oft geht es tatsächlich um die Nichtanerkennung der gesundheitlichen Folgeschäden Und da geht einem schon manchmal, platzt einem schon die Hutschnur, wenn man hört, jemand hat in der Haft Zwangsarbeit geleistet, hat in der Wasserzelle gestanden, in der Dunkelzelle, in Einzelhaft, hat wirklich schlimmste Dinge erfahren müssen und dann steht im Urteil, es ist nicht erkennbar, dass sie in der Haft Schäden erlitten haben. Und teilweise werden eben Haftakten dazu herangezogen. Und natürlich war in Haftakten nicht dokumentiert, dass der Mensch körperlich und seelisch misshandelt wurde. Und das sind Geschichten, die mich immer wieder berühren. Und dann gab es auch Themen wie zum Beispiel die Zwangsaussiedlung. Das war mir ein Begriff, dass es das gab. Aber im Detail habe ich das natürlich auch erst jetzt in diesem Jahr gelernt, was das wirklich bedeutete auch für die Menschen.
Da gab es zwei Zwangsaussiedlungsaktionen. Ja. Die eine hieß, glaube ich, Ungeziefer.
Ja, und das ist eben,
wo Menschen einfach Besuch bekamen in ihren Häusern im Grenzgebiet und wo es hieß, packen, ihr müsst hier raus.
Ja, das war ganz schlimm. Also die erste Aktion hieß die Aktion Ungeziefer, richtig, 1952. Also allein schon dieses Wort Ungeziefer, diese menschenverachtende Sprache, das hat mich auch erschüttert. Ich dachte, es hat sich jemand so ausgedacht. Nein, so hieß es tatsächlich. Und dort wurden eben Menschen an der dann innerdeutschen Grenze über Nacht oder ganz früh morgens kamen die Polizei und Staatssicherheit in die Häuser und die Leute konnten ein bisschen Hab und Gut mitnehmen, wurden auf LKWs oder in Züge verladen und wussten nicht, wo sie hinkamen. Also und manche haben sich, es gab Todesfälle, die haben sich umgebracht, weil sie gedacht haben, sie würden jetzt in sowjetische Lager verbracht werden. Und die Menschen wurden dort, wo sie hingesiedelt wurden, eilte ihnen ein ganz schlimmer Ruf voraus, für die die Propaganda der SED gesorgt hatte. Dort kommen Asoziale, dort kommen Kriminelle, dort kommen einfach schlechte Menschen. Vorrangig Menschen wurden ausgesiedelt, die als politisch unzuverlässig galten, die vielleicht nicht beflaggt hatten zum Feiertag, die zu viel Westverwandtschaft hatten, die sich negativ über den Staat geäußert hatten. Und diese Menschen sind auch traumatisiert. Das zeigen uns Forschungen, dass die Traumatisierung durchaus auch mit Haftopfern und Zersetzungsopfern teilweise gleichzusetzen sind. Und für diese Gruppe setze ich mich auch speziell ein.
Gibt es Hilfe für diese, speziell für diese Zwangsausgesiedelten oder brauchen wir die noch?
Die brauchen wir noch. Die Zwangsausgesiedelten sind erfasst von den verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzen. Das heißt, sie können sich das rehabilitieren lassen, dass das eben nicht rechtens war, aber dafür können sie sich noch nichts kaufen. Die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung ist die Grundlage dafür, dass sie, sollten sie Gesundheitsschäden nachweisen können, eine Entschädigung für die erlittenen Gesundheitsschäden bekommen. Das wäre dann hier auch eben ganz oft die posttraumatische Belastungsstörung durch diesen Akt der Zwangsaussiedlung. Und was mir wichtig ist, dass neben den ganzen Entschädigungsgeschichten, die es auch gegeben hat, aber sehr unzureichend, da gibt es auch ganz viele Unzufriedenheiten. Damit habe ich mich jetzt nicht so befasst, weil das scheint auch nicht das vorrangige Anliegen zu sein, jetzt nicht mehr, sondern dass sie für die individuelle politische Verfolgung, die ja mit dieser Zwangsaussiedlung verbunden war, es war eine individuelle Verfolgung, es war kein Kollektivschicksal, dass sie dafür eine Einmalzahlung erhalten können, analog zu dem, was die Zersetzungsopfer auch bekommen.
Sie haben ja in Ihrem Jahresbericht Forderungen aufgemacht an die Regierung, an den Bundestag. Sie haben gerade schon die gesundheitlichen Folgen angesprochen. Ist das das Dringendste? Muss damit jetzt als erstes begonnen werden? Brennt Ihnen das am meisten unter den Nägeln? Und was muss da passieren?
Ich muss sagen, das brennt mir am meisten unter den Nägeln, ja. Weil das wirklich die Gesundheit betrifft und wie lange die Menschen noch in welcher Form auch leben können. Und da muss Folgendes passieren, aus meiner Sicht, dass wir ein extra Instrument brauchen. Ich finde, die Anerkennung der Gesundheitsschäden für die SED-Opfer, die muss raus aus dem allgemeinen sozialen Entschädigungsrecht. Da muss eine Regel gefunden werden, analog zu dem, wie es die Bundesregierung vor einigen Jahren für die Soldaten der Bundeswehr eingerichtet hat, die nach Auslandseinsätzen oder nach Kampfhandlungen, die eben aufgrund ihres Tätigseins in der Bundeswehr einen Schaden erlitten haben. Nehmen wir mal die posttraumatische Belastungsstörung. Da muss also ein Ereignis da sein und es muss eine Diagnose da sein. Es ist wie ein Katalog sozusagen auf der einen Seite, auf der anderen. Und wenn das im Katalog zu finden ist, übersetzt, übertragen auf die Opfergruppe der SED-Repressionen, würde das heißen, ich habe in Bautzen gesessen, ich habe dort Zwangsarbeit geleistet Und ich habe jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung. Dazu kommen natürlich auch noch bestimmte körperliche Erkrankungen, aber ich will es mal so schildern. Dann ist klar, okay, dann kommt das daher. Dann dürfen wir vermuten, ohne weitere Beweise antreten zu müssen, ohne ein Gutachten nach dem anderen oder gar ein Glaubwürdigkeitsgutachten, denn das verletzt die Menschen ganz besonders, dass sie in ihrer Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden. Manche geben auf, andere fangen gar nicht erst an. Und das wünsche ich mir, so eine Regelung, dass dann der Grad der Schädigung von 30% anerkannt wird. Denn ab diesem Grad haben die Menschen Zugang zu einer Rentenleistung. Und dann darüber hinaus gibt es natürlich noch Schädigungen, die noch viel weiter gehen als die 30%. Da kann man dann überlegen, sollte man Gutachter einsetzen. Aber da muss ich auch dazu sagen, diese Gutachter, die sollten dann geschult sein. Die sollten wissen, was bedeutet Leben in einer Diktatur, was bedeutet politische Haft in einer Diktatur, was bedeutet der Aufenthalt in einem Jugendwerkhof beispielsweise.
Sie haben sich ja zum Ziel gesetzt, Ihr Thema zu einem Gesamtdeutschen zu machen. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, wenn Sie in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, dass dort die meisten sagen, was haben wir damit zu tun, das ist ja ein Ostproblem. Sie sagen nein.
Nein, natürlich. Diese Aufarbeitung ist kein ostdeutsches Problem. Das hat ganz verschiedene Gründe. Einmal ist es der Grund, dass in den zwischen 49 und 89 mehrere Millionen die DDR gen Westen verlassen haben, sei es durch Ausreise, sei es durch Flucht, durch Freikauf, was auch immer. Das heißt, die Menschen leben sowieso hier und dort, also die Opfer der SED-Diktatur. Und zweitens gibt es im Westen eben auch noch nicht so viele Anlaufstellen. Das heißt, auch das müssen wir begradigen, dass die Menschen auch dort Ansprechpartner haben. Und natürlich leben viele eben von diesen Opfern der SED-Diktatur heute im Westen und dort haben sie wahrscheinlich auch noch weniger Verständnis als im Osten, weil das Leben in der Diktatur im Westen auch noch unbekannter ist. Im Osten haben wir da andere Probleme, da ist es bekannt, aber jeder bewertet es vielleicht anders. Ja, das ist dann eine andere Mischform. Aber im Westen ist es so, und das kenne ich auch von den Menschen, wenn sie berichten, dass sie dann freigekauft wurden zum Beispiel, dass sie sich gar nicht trauen, über das zu erzählen, weil sie auf so eine Schweigemauer auch stoßen, weil sie auch unterschreiben mussten, sie dürfen darüber nicht sprechen und sich das dann auch nicht trauen und weil sie selber auch, ja, diese Themen sind auch sehr schambesetzt. Also von sich aus auch denken, wenn ich das den Leuten erzähle, das glaubt mir doch gar keiner. Und die Leute denken, ach, da wird schon was dran gewesen sein. In Knast kommt man doch nicht umsonst, weil im Westen natürlich diese Menschen diese Erfahrung nicht machen mussten, zum Glück. Und da brauchen wir noch viel mehr Aufklärung. Auch das ist ein gesamtdeutsches Thema. Dann kommt noch ein weiteres Thema dazu, wenn ich über die gesamtdeutsche Perspektive spreche und sage, das ist kein ostdeutsches Thema, kommt das Thema der Zwangsarbeit dazu, dass die Menschen in den Haftanstalten und auch in den Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen eben sowieso Zwangsarbeit leisten mussten. Und viele dieser Dinge, die dort hergestellt wurden oder gemacht wurden, waren eben auch für westdeutsche Firmen. Und diese Firmen, die möchte ich gerne in die Verantwortung nehmen, dass am Ende ein Fonds entsteht, von dem die Menschen, die von dieser Zwangsarbeit betroffen waren, und das waren eben alle Inhaftierten, profitieren können.
Sie haben ja da schon Namen genannt. Also Sie haben gesagt, IKEA hat sich als einziger Profiteur von Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen zu einer Entschädigungszahlung bereit erklärt. Wie hoch ist denn da die Summe?
Die Summe weiß ich jetzt wirklich tatsächlich nicht, aber es geht schon in, es sind schon Millionen, über die wir sprechen. Und IKEA, das beruht darauf, dass die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft schon seit Jahren dort auch tätig sind. Und es wird auch geforscht zu der Zwangsarbeit. Es gibt mehrere Bücher und die UKG hatte schon vor Jahren mit IKEA Kontakt aufgenommen. Da wurde das signalisiert und IKEA steht in den Startlöchern sozusagen, sagen aber dann möchten wir auch, dass auch andere Firmen, die auch von der Zwangsarbeit profitiert haben, mit an diesen Tisch kommen.
Denn, und die haben Sie auch schon genannt.
Die
Quelle,
ich, ja,
Otto,
Quelle, Otto,
Aldi, C&A, Woolworths und Siemens.
Ja, das sind Beispiele.
Ja. Ich komm gleich, haben Sie mit denen schon gesprochen oder wollen die gar nicht mit Ihnen sprechen?
Also bei Otto ist es so, dass es eine Vorgeschichte gibt als Beispiel, dass die UKG dort auch schon lange Kontakt hatte.
Der Dachverband der
Opferverbände. Der Dachverband der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, genau. Und dass auch einzelne Frauen diese Otto angeschrieben haben. Und da weiß ich, die Frauen möchten aber nicht genannt und zitiert werden. Ich habe aber die Quellen, dass sie von Otto angeschrieben wurden, dass das nicht stimme und dass sie ihnen verboten wurde, untersagt wurde, unter Androhung juristischer Konsequenzen, dass sie nicht aus diesen Briefen zitieren dürfen. Das fand ich ganz traurig. Das ist so, ja, die Geister der Vergangenheit, ja, sind sofort wieder auferstanden. Und wir haben Indizien, wir haben Forschung, wir haben Zeugenaussagen dazu, dass es so gewesen ist. Und da müssen wir natürlich jetzt bei Otto zum Beispiel noch mehr Beweise beibringen. Und andere Firmen sind ja an Firmenverbänden untergegangen. Viele Chemie- und Industriebetriebe, die sind jetzt Unternehmensverbände, mittelständische Verbände. Da haben wir einiges schon angeschrieben und teilweise auch positive Rückmeldungen. Das muss man auch sagen. Ja, natürlich. Also wir möchten uns mit diesem Teil unserer Firmengeschichte auseinandersetzen, sind bereit, uns an einen runden Tisch mit IKEA und Ihnen zusammenzusetzen, um dann zu gucken, was können wir für die Menschen tun.
Ich habe auch gelesen, dass nicht nur die Privatwirtschaft von der Ausbeutung der DDR-Häftlinge profitierte. Selbst gemeinnützige Organisationen wie das Bayerische Rote Kreuz, Gefangene in Sachsen und Thüringen, mussten Blut spenden, das dann gegen Devisen an das Rote Kreuz weiterverkauft wurde. 1984 soll das gewesen sein. Haben Sie auch schon das Rote Kreuz kontaktiert?
Das habe ich tatsächlich noch nicht, aber das ist ein guter Hinweis, den werde ich gerne mitnehmen. Es kommt ja immer mehr dazu. Das ist eben, wenn man sich mit einem Thema anfängt zu beschäftigen, auf einmal, was springt da alles raus? Ja, das ist verrückt. Aber es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil auch heute Betroffene noch 40, 50 Jahre später berichten, ich kann in kein Kaufhaus gehen und dann, wenn da Strumpfhosen liegen, ne? Die berühmt-berüchtigte Strumpfhosenproduktion in Hoheneck zum Beispiel, wo die Menschen ja unter menschenunwürdigsten Bedingungen in giftiger Luft, im heißen Material, mit kaputten Fingern, mit kaputter Gesundheit immer weiterarbeiten mussten. Jugendliche, die im Jugendwerkhof neben der Uranabbauhalde, nennt man auch die Haldenkinder, ja, im umgangssprachlich arbeiten mussten. Da haben die Leute heute teilweise Krebs zum Beispiel. Also gibt es unendliche Beispiele.
Sie hören das Interview der Woche mit Evelyn Zupke, der Bundesbeauftragten für die SED-Opfer. Frau Zupke, also bei den Betroffenen hat es sich schnell herumgesprochen, dass Sie jetzt Ihre Ansprechpartnerin auf Bundesebene sind. Ich wage jetzt die These, in der bundesweiten Öffentlichkeit haben Sie sich noch keinen Namen gemacht. Denken Sie, dass das Interesse an DDR-Aufarbeitung erschöpft ist?
Das glaube ich nicht. Also natürlich muss man es immer wieder am Leben erhalten. Und dafür, denke ich, gibt es auch dieses Amt oder dafür ist dieses Amt gut, damit man weiß, man kann damit nicht aufhören. Ich habe es ja geschildert, aus verschiedenen Gründen kann man das nicht. Und es ist eben so, dass sich manche Dinge erst im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte entwickeln. Das muss man eben konstatieren. Und die Herausforderungen nach dem Mauerfall waren eben andere. Und eine Blaupause gab es nicht dafür. Wie arbeitet man eine Diktatur auf? Was macht man mit diesen Millionen von Opfern? Wie macht man Gesetze? Und es gibt ja gute Gesetze seit vielen, vielen Jahren. Und da muss man eben weiterarbeiten. Dann entstehen eben, sieht man im Arbeiten erst die Lücken, die Zwangsausgesiedelten nannte. Ich könnte noch andere Opfergruppen nennen, die im Ausland Inhaftierten zum Beispiel, im kommunistischen Ausland Inhaftierten, die keine Opferrente beziehen können, weil nur die auf dem DDR-Gebiet Inhaftierten die Opferrente bekommen. Und das ergibt sich natürlich erst im Laufe der Zeit. Das kann kein Mensch von vornherein alles wissen. Und ich denke, dass auch dieser Bericht, den ich ja jetzt abgegeben habe in dieser Woche, mein erster Tätigkeitsbericht nach dem ersten Jahr meines Amtes, doch medial ein bisschen Verbreitung gefunden hat und dadurch vielleicht noch mehr Menschen doch auch wahrnehmen, was Diktatur bedeutete, was es für die Menschen, die die Repression erleiden mussten, bedeutete und auch, dass es dieses Amt gibt.
Vor einem Jahr wurde ja die eigenständige Stasi-Unterlagenbehörde in das Bundesarchiv integriert und das war ja auch der Grund dann für Ihr Amt, für Ihr neues Amt. Es gab ja damals Kritiker, die haben gesagt, wir haben jetzt einen Bedeutungsverlust, das Thema DDR gerät aus dem Blick. Die ja allseits bekannten Persönlichkeiten wie Joachim Gauck, Marianne Birtler, Roland Jahn, die großes Gewicht hatten, auch aufgrund dieser großen Behörde mit 1500 Personen. Sie haben jetzt in Ihrem Amt, glaube ich, 10 Leute oder mehr, ich weiß es nicht, 14? Nee, Sie schütteln mit
9.
Dem Kopf. 9, okay. Das ist natürlich ein anderes, auch politisches Gewicht, oder?
Es sind ja grundsätzlich andere Aufgaben. Und die Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv, das möchte ich jetzt gar nicht kommentieren, weil ich habe darauf die Perspektive der Opfer, SED-Opferbeauftragten. Und den Betroffenen, die ich kenne, ist es relativ egal, was an der Tür steht. Ja, und so betrachte ich das einfach. Für mich ist wichtig, dass die Menschen, die es brauchen, weiterhin Zugang zu ihren Akten haben, dass die Forschung weiter Zugang zu den Akten hat. Und grundsätzlich dort ging es um Akten, natürlich auch um Menschen, denn hinter jeder Akte steckt ja ein Mensch. Aber dieses Amt ging zwar aus dieser Transformation hervor, ist aber grundsätzlich, hat es ja ganz andere Aufgaben. Und ja, wir haben jetzt 9 Mitarbeiter und wir werden sehen, wie lange wir damit reichen. Vielleicht bekommen wir ja noch jemand dazu und hoffen dann, dass wir all die Themen, die wir ja selber aufgerufen haben, weil sie eben da sind. Ich habe auch den Anspruch und die Erwartung, dass die Politik da jetzt auch tätig wird. Ich denke, gute Voraussetzungen haben wir. Es steht im Koalitionsvertrag und dafür bin ich auch erstmal sehr dankbar und denke, dass die Politik sich auch dann entsprechend so verhalten wird, dass wir auch gemeinsam diese Dinge umsetzen können.
Sie haben ja im ersten Jahr Ihrer Amtszeit, Frau Zupke, auch die Bildungs- und Gedenkstätten angesehen, die es bundesweit gibt, die über politische Verfolgung in der DDR informieren, die mahnen. Das frühere Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, Hoheneck hatten Sie schon erwähnt. Sind wir denn da bundesweit gesehen gut aufgestellt, was diese Mahn- und Erinnerungsorte angeht, oder fehlt da noch was?
Wir sind gut aufgestellt, denke ich. Und trotzdem fehlt natürlich was. Es fehlt bei einigen Dingen, wie zum Beispiel, Sie haben Hoheneck jetzt auch nochmal angesprochen, ich greife das auch nochmal auf, dass diese Gedenkstätte, die dort gerade entsteht, dass das gut zu Ende gebracht wird. Und mein Wunsch wäre es, dass sie institutionell gefördert wird. Das heißt, dass der Betrieb der Gedenkstätte, der dann hoffentlich im nächsten Jahr aufgenommen wird oder Ende diesen Jahres, wirklich auch gesichert ist. Und natürlich wünsche ich mir auch für alle Gedenkstätten, dass sie langfristig gesichert sind, dass sie personell gut ausgestattet sind. Und was uns natürlich fehlt, und das ist auch schon seit vielen, vielen Jahren in der Politik und überall Thema, ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Auch da bin ich dran an diesem Thema und im Gespräch mit Politikern, mit dem Kulturministerium. Und ich denke, dass wir da jetzt auch dieses Jahr ein Stück vorankommen können. Und bei den Gedenkstätten natürlich die auch zukunftsfähig zu machen. Wir haben neue Generationen und die haben einen anderen Zugang zur Geschichte. Da geht es auch viel um neue, also andere Medien auch einzusetzen, um Digitalisierung. Das brauchen wir auch sowieso, um die Dinge zu sichern für die Zukunft. Also da gibt es trotzdem immer noch viel zu tun. Aber ich denke, wir haben eine gute Grundlage.
Wie kann das denn sein, Frau Zupke, oder wie ist Ihre Erklärung dafür, dass in diesem früheren DDR-Frauenzuchthaus Hoheneck, da waren ungefähr 30.000 Häftlinge, bis heute, also 32 Jahre danach, nichts an dieses Zuchthaus erinnert? Da gibt es eine kleine Stele, da steht drauf, den Opfern des Stalinismus, das war's.
Ja, das hat mich auch erschüttert, als ich im letzten Jahr da gewesen bin. Und warum es so gekommen ist, warum es so lange gedauert hat, dass dort jetzt seit längerem ja auch schon etwas beginnt, was hoffentlich dann auch gut wird, ja, das ist nicht optimal, aber ich würde mich jetzt gar nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen diesbezüglich, ehrlich gesagt. Ich würde in die Zukunft gucken und ich bin sehr froh und ich kann das heute auch sagen, dass unsere neue BKM, also Bundeskulturministerin Frau Roth, mit mir zusammen im Herbst nach Hoheneck fahren wird. Davon verspreche ich mir sehr viel, wenn sie das kennenlernt. Da gibt es ein großes Interesse, dass das auch nochmal helfen wird, dort die Gedenkstätte dann so zum Laufen zu bringen, dass sie auch gesichert ist.
Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, Sie hatten auch schon das zentrale Mahnmal angesprochen. Da gibt es einen Bundestagsbeschluss im Oktober 2015, den ersten, ein zentrales Mahnmal für die Opfer des Kommunismus in Berlin an einer zentralen Stelle. Wie geht es da weiter oder warum geht es da nicht weiter?
Tja, gute Frage. Also da bin ich dran, wie gesagt, weil natürlich weiß ich, dass das schon so lange Gespräch ist und dass es Beschlüsse dazu gibt. Gerade jetzt gab es ja auch wieder einen. Da geht es natürlich um den Standort. Wo soll es sein? Dann gibt es auch noch andere Projekte, die brauchen auch Standorte. Aber ich werde mich natürlich ganz dringlichst dafür einsetzen, dass dieses Mahnmal jetzt bald seinen Zukunftsplatz bekommt. Und man muss zusammen nochmal überlegen, welche Kriterien sind denn die wichtigsten. Ist es wirklich das Wichtigste, wie groß es ist? Ist es das Wichtigste, wo es steht? Das müssen wir jetzt noch zu Ende bringen und dann gucken.
Sie haben einen Wunschtermin.
Ja, ich hätte einen Wunschtermin, dass wir nächstes Jahr zum 17. Juni da vielleicht so ein Stück weiter sind, dass wir den Grundstein legen zum Beispiel. Ja, aber das ist eine auf jeden Fall dort etwas gibt, wo wir sagen können, so weit sind wir dort jetzt. Und dass wir nicht noch wieder oder immer noch darüber diskutieren, wo soll es sein. Ich meine, dass es das geben soll, darüber sind sich ja auch alle einig. Und denke, das sind wir als Gesellschaft auch den Opfern von SED-Repression und von kommunistischer Gewaltherrschaft schuldig, dass wir da nicht noch jahrelang jetzt warten und rumeiern.
Vielen Dank.